Mit Moore, dem Podcast von BrokerVergleich.de mit Folge 16. Mein Name ist Mario Hess und diesmal tickt bei uns die Uhr. Wir haben Professor Dr. Oliver Hoffmann, Autor und Uhrenkenner, zum Gespräch gebeten und unterhalten uns über den Zeitmesser als Investment. Kleiner Tipp, ein paar Euro sollte der künftige Uhrenbesitzer schon auf die Seite gelegt haben. Oder geht es etwa auch mit kleineren Beträgen? Lassen wir uns überraschen. Außerdem schauen wir uns in den News die Umfrageergebnisse der diesjährigen Brokerwahl von BrokerVergleich.de an. Schwerpunkt Kryptowährungen. Wer legt da sein Geld eigentlich an? In was und weshalb? Wir haben nachgefragt. Los geht's.
Interview der Woche. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Oliver Hoffmann, Autor des Buchs Vom nützlichen Luxus, Uhren als alternatives Investment. Hallo erstmal und stellen Sie sich doch erstmal kurz vor.
Ja, gerne doch. Wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Oliver Hoffmann und ich beschäftige mich jetzt doch schon seit einer ganz geraumen Zeit mit einem Thema, was für die meisten am Rand des Spektrums ist, wenn es um Investment und Geldvermehrung oder Geldanlage geht, nämlich mit Luxusuhren. Ich mache das jetzt seit 17 Jahren in verschiedensten Funktionen. Ich war unter anderem bei einigen großen Auktionshäusern wie Christie's. Ich habe bei Chrono24 diese ganze Sekundärmarktgeschichte recht gut kennengelernt und bin seit eineinhalb Jahren jetzt mit einem eigenen Unternehmen unterwegs, was Uhren als alternatives Investment sozusagen führt.
Dann starten wir, wie wir immer starten. Begeistern Sie uns in drei Sätzen. Warum sollen wir in Uhren investieren und was macht den Reiz aus?
Der erste wichtige Punkt ist sicher, dass Uhren klein, leicht und wertvoll sind. Das haben Sie so bei wenigen Objekten, haben Sie so viel Wert in so kleinen, transportablen Einheiten. Dann der zweite Punkt ist, dass Uhren, ich würde sagen, ein Universum für sich darstellen mit sehr vielen Facetten und auch sehr vielen Nischen. Das heißt, dass sich hier auch immer Werte bilden können und auch unterschiedliche Werte sich bilden können. Das heißt, es ist vielschichtig. Und der dritte Punkt, würde ich sagen, ist die Nachhaltigkeit. Uhren sind an sich ein nachhaltiges Produkt, besonders Luxusuhren. Und das Ganze, den Markt selber gibt es schon seit 400 Jahren. Insofern gibt es da relativ verlässliche Werte, um sicherzustellen, dass Uhren nicht von heute auf morgen nichts mehr wert sind.
Praktische Frage, welche Uhr tragen Sie denn gerade?
Ich trage aktuell gerade gar keine Uhr, weil ich gerade meine Tochter gefüttert habe. Insofern noch gar keine Uhr, ist noch zu früh am Tag. Der Rhythmus eines Babys ist immer ein bisschen anders, wie man das erwartet.
Gehen wir ins Investment-Thema. Was sollten denn Anleger beim Einstieg beachten, wenn sie gedenken, in Uhren zu investieren?
Grundsätzlich ist es so, dass das Thema, wie schon gesagt, ein recht vielschichtiges Thema ist. Das heißt, es ist für den Anleger, der zwar interessiert ist am Thema, aber sich bisher noch nicht damit beschäftigt hat, nicht leicht, einen Überblick zu bekommen. Es ist ein alter, gewachsener Markt mit sehr vielen verschiedenen Marken und auch sehr vielen Nuancen, die bei der Wertermittlung zu beachten sind. Grundsätzlich ist es so, dass man sagen kann, dass zum einen Uhren einen inhärenten Wert haben, also einen internalisierten Wert. Das heißt, Uhren sind aus sich heraus etwas wert. Denken Sie an das Material, das ist oft Gold oder Platin. Denken Sie an das Uhrwerk, wo sehr viel Handarbeit drin steckt. Das ist so diese praktische Nutzenebene. Uhren haben aber auch einen sozialen Wert, einen sogenannten externalisierten Wert. Das bedeutet, Uhren sind ein Kulturgut und Uhren wird im sozialen Diskurs ein Wert beigemessen, den man halt auch bestimmen muss. Insofern sind das diese beiden Faktoren, die Uhren wertvoll machen. Mit anderen Worten, wenn eine Uhr besonders kompliziert in der Herstellung ist und zum anderen sozial besonders begehrt ist, dann sind das die besten Voraussetzungen für ein Investment.
Mal in die Praxis gedacht, in Ihrem Buch finden wir auf Seite 136 die Wertbeiträge von Komplikationen, also Zusatzfunktionen einer Uhr. Kann sich ein Käufer an so etwas orientieren?
Das ist eine gute erste Orientierung, das stimmt. Erstmal freue ich mich, dass Sie reingeschaut haben. Danke dafür. Ist es schon so, dass natürlich beliebte Komplikationen, also Zusatzfunktionen, Uhren wertvoller machen? Es gibt viele Sammler oder auch Uhrenbegeisterte, die darauf achten, dass eine Uhr zum Beispiel eine Chronographenfunktion hat. Das ist zum einen etwas Praktisches, wo die Uhr wirklich einen Mehrwert für sich bekommt, also auch für praktische Dinge im Alltag. Zum anderen ist es aber auch ein ästhetischer Wert, wenn es darum geht, wie eine Uhr aussieht. Also eine Chronographfunktion suggeriert immer eine gewisse Komplexität, die man auch sieht. Und das ist eben sehr begehrt bei vielen Leuten, ob sie jetzt zum Sammeln oder nur zum Tragen benutzt wird, die Uhr. Insofern macht es durchaus Sinn, auf solche Dinge zu achten, gerade am Anfang.
Die elementare Frage für viele Sammler von Uhren lautet doch, tragen oder nicht tragen? Wie halten Sie es da mit der Kunst?
Relativ einfach. Ich würde alles, was schon mal getragen wurde, weiterhin tragen. Also wenn es, wenn man selbst ein bisschen Freude daran hat, ist das Tragen sicherlich auch eine gewisse Form der Rendite, sprich so persönliche Freude hat man ja bei Aktien eher seltener. Bei Uhren kann man das auch direkt haben. Ich würde sagen, dass alles, was nicht getragen wurde bisher und zu Investmentzwecken gekauft wurde, auch nicht getragen werden sollte. Grundsätzlich kann man sagen, dass Uhren, wenn sie getragen werden, wenn man vorsichtig mit ihnen umgeht, nicht an Wert verlieren.
Wohin mit meiner Uhr, wenn ich sie tatsächlich nur als Wertanlage sehe? In den Tresor oder in den Schuhschrank?
Möglichst sicher ist, würde ich sagen, da der Schlüssel, wenn sie als Wertanlage dienen soll, bietet sich ein Bankschließfach oder ein Schließfach bei einer Nichtbankeinrichtung an. Ich persönlich würde immer abraten, Uhren bei sich daheim zu lagern. Das muss immer nicht sein. Das ist wichtig, wenn das irgendwie extern ist und versichert. Das ist nochmal eine gute Kombination. Das ist heute in den meisten Städten auch gar kein Problem mehr, auch so ein Schließfach entsprechend zu versichern. Da sind Uhren am besten aufgehoben und kühl und dunkel ist an sich auch gut für Uhren, für die Öle, die enthalten sind, eigentlich eine gute Aufbewahrungsform.
Aktuell läuft im Kino der neue James Bond und der trägt, wie man weiß, Omega. Nicht ganz. Früher trug Sean Connery nämlich eine Rolex und Roger Moore trug, wenn mich nicht alles irrt, eine digitale Seiko. Was ganz anderes. Gibt es noch andere berühmte Uhren, die man kennen sollte?
Oh, da gibt es ja eine ganze Reihe. Also James Bond ist da natürlich besonders stark im Fokus immer gewesen. Und um diese Ausstattung von den James-Bond-Filmen haben sich die Konzerne auch immer relativ stark bemüht. Es ist grundsätzlich, es gibt eine ganze kleine Szene, die sich damit beschäftigt, welche Uhren in welchen Filmen getragen wurden. Wenn man von berühmten Uhren spricht in dem Investment-Kontext, ist es aber oft so, dass es darum geht, wer diese Uhr früher einmal besessen hat. Da gibt es einige Sammler, ich nenne zum Beispiel mal Eric Clapton, der war ein großer Uhrensammler, dem Teile von seiner Sammlung sind auch bekannt und die erzielen immer besonders hohe Preise für die Uhren, die er hatte, zum einen, weil sie selten waren, zum anderen, weil er auch ein bekannter Vorbesitzer ist. Bei Uhren ist es schon so, dass die Provenienz auch eine gewisse Rolle spielt, das heißt Uhren, die in Filmen waren oder nachweislich von berühmten Menschen wie Schauspielern oder Sportlern getragen wurden, die erzielen besonders hohe Ergebnisse. Das haben wir vor ein paar Jahren gesehen, wie eine Rolex Daytona Paul Newman, die eben im Besitz von Paul Newman war, einen absoluten Rekord für Armbanduhren erzielt hat und für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft wurde.
Ist das dann nicht eher ein Liebhaberstück?
Ja, das ist natürlich ein Liebhaberstück, nur anscheinend ein Liebhaberstück, wo es sehr viele Liebhaber dafür gibt. Insofern hängt da schon die Bekanntheit des Menschen, also Paul Newman ist nach wie vor gerade in der Uhrenszene sehr gefragt, schon ein Stück weit auch im Objekt selbst. Insofern, wenn die Uhr mal wieder in eine Auktion kommen sollte, würde sie wahrscheinlich wieder einen ähnlich guten Preis bringen.
Wer in Ihrem Buch blättert, findet dort auch die Begriffe Primär- und Sekundärmarkt für Bücher. Können Sie das näher erklären?
Na gerne. Der Primärmarkt ist alles, wo Sie die Uhr praktisch direkt von einem Hersteller oder von einem Konzessionär kaufen. Das heißt, wenn Sie in den stationären Handel gehen, da gibt es meistens für die Marken ein Konzessionärsystem, sprich Sie können bei dem Juwelier Ihres Vertrauens eine Uhr erwerben und dann haben Sie diese Uhr praktisch neu erworben und das Ganze im Primärmarkt. Primärmarkt ist auch der geregelte offizielle Markt sozusagen. Und Sekundärmarkt bedeutet, das ist natürlich ein viel größerer Markt, weil da die ganzen gebrauchten Uhren mit reinkommen. Da haben Sie nicht mehr, ich sag mal, diese Herstellergarantie, sondern Sie kaufen zum Beispiel Uhren auch aus den 40er, 50er, 60er Jahren oder eben auch junge gebrauchte Uhren. Also der Markt ist sehr viel größer, aber eben unregulierter und es gibt keine Konzessionäre hier. Insofern ist das der Markt für die gebrauchten Uhren.
Wie viel Geld muss ich eigentlich in die Hand nehmen, um in Uhren zu investieren? Am Ende des Buchs, soviel ich weiß, nennen Sie da ein paar Beispiele.
Investieren hat ja immer mit einer gewissen Systematik zu tun. Sprich, ich investiere Geld und versuche ja dann auch eine gewisse Streuung reinzubekommen, um das Risiko zu minimieren. Das kennt man ja von anderen Anlagemethoden auch. Da die Einzelwerte bei Uhren relativ hoch sind, also viele Investmentuhren, die heute interessant sind, sind schon gut im fünfstelligen Bereich. Insofern wird man unter 80 bis 100.000 Euro wahrscheinlich wenig wirklich angesagte oder interessante Stücke kaufen können. Es sei denn, man kennt sich sehr gut aus oder kennt den Markt sehr lange. Insofern ist das schon, wenn man das wirklich nur aus Investmentgründen machen will, meiner Meinung nach eher eine Untergrenze, wenn man wirklich die Uhren physisch kaufen möchte. Ich zum Beispiel mit meinem Unternehmen habe ja auch ein Modell vorgestellt, wo man sich praktisch am Unternehmen beteiligen kann und dann über eine Aktie an der Wertsteigerung unseres Uhrenportfolios partizipieren kann. Da ist es natürlich leicht, mit auch kleinen Beträgen einzusteigen. Aber eben das physische Kaufen von Uhren erfordert schon ein gewisses Kapital, muss man sagen. Also ich persönlich, wenn ich gefragt werde, sage immer, dass eigentlich unter 250.000 wird es schwer, ein wirklich repräsentatives Portfolio aufzubauen.
Das ist auch die Zahl, die Sie am Ende Ihres Buchs nennen. Kommen wir an dieser Stelle nochmal zu Ihrem Unternehmen und wie ich mit kleinen Beträgen in Uhren investieren kann. Was ist die Grundidee dahinter?
Ja, das Unternehmen heißt Oparo. In der kurzen Geschichte, die wir haben, haben wir recht ordentliche Ergebnisse schon erzielt. Also letztendlich ist das Konzept denkbar einfach. Das Unternehmen Oparo kauft Uhren ein, die eben einen gewissen Potenzialwert aufweisen. Das heißt Uhren, die sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Zukunft positiv entwickeln werden. Die Uhren bewerten wir im Portfolio praktisch laufend. Und wenn wir der Meinung sind, eine Uhr kann jetzt gerade gut verkauft werden mit einem ordentlichen Rendite, dann tun wir dies meistens über Auktionen. Wir arbeiten da hauptsächlich mit Christie's, Sotheby's und Philips zusammen, drei großen Auktionshäusern. Dort werden die Uhren verkauft und dann wird das Geld wieder praktisch reinvestiert. Das funktioniert auch sehr gut. Wir hatten jetzt letztes Jahr eine Rendite von etwas über 15% auf unser Portfolio. Dieses Jahr liegen wir da ähnlich. Und man kann praktisch, da das Unternehmen eine KGaA ist, über den Aktienanteil auch sich am Unternehmen beteiligen sozusagen.
Wir blättern mal ans Ende Ihres Buchs. Dort schreiben Sie, Sie hätten in über 20 Jahren noch nie erlebt, dass ein emotionaler Kauf ein gutes Investment gewesen wäre. Zudem sei kein Sammler oder Investor durch die Uhren, die er besitzt, in Summe glücklicher geworden. Wie meinen Sie denn das?
Das ist mehr eine philosophische Betrachtung. Also ich habe oft beobachtet, dass Leute durch Sammeln andere Bereiche in ihrem Leben zu kompensieren versuchen. Und das funktioniert letztendlich nicht. Also Uhren sollten nicht zur Heilsaufgabe sozusagen rangezogen werden. Viele Leute flüchten sich da immer ein bisschen in diese Thematik. Es ist einfach so, dass man es entweder als interessantes Hobby sehen kann, oder eben als Investment-Thematik, aber man sollte es nicht als Sinn des Lebens sozusagen wahrnehmen. Da bleibt zu viel auf der Strecke und ich habe da oft schon traurige Fälle gesehen, wo das Leuten passiert ist. Also das kommt öfters vor, als man denkt, dass sich die Leute eigentlich mehr für ihre Uhren interessieren und dann sich wundern, dass sie unglücklich sind, wenn sie Familie und den ganzen Rest ihres Lebens vernachlässigen. Es hat schon so eine gewisse Suchtwirkung, wenn man sich mit Uhren beschäftigt, befürchte ich.
Dann habe ich nur noch eine einzige Frage. Was ist Ihre Lieblingsuhr?
Das ist eine schwere Frage. Ich persönlich mag diese kleinen Firmen sehr gerne. Also es gibt eine Reihe von kleinen, unabhängigen Uhrenmanufakturen, meistens aus der Schweiz, die sehr innovative und ungewöhnliche Dinge bauen. Ich nenne mal drei. Ich mag Uhren von Greubel Forsee sehr gern. Ich mag Uhrwerk sehr gern. Und ich mag auch MB&F sehr gern. Das sind Uhrenmarken, die wahrscheinlich den meisten Leuten eher weniger sagen. Aber wenn man das mal im Internet sucht, wird man sehen, dass das ganz spannende, innovative und neue Blicke auf das Thema Zeitmessung bieten kann, das Thema. Insofern macht es das, finde ich, sehr spannend.
Dann vielen Dank für das Gespräch. Wir nehmen die drei Anbieter als Tipps mit. Und ich weise nochmal auf das Buch hin. Vom nützlichen Luxus, Uhren als alternatives Investment, geschrieben von Professor Dr. Oliver Hoffmann und erschienen im Börsenbuch Verlag. Kosten 49 Euro. Vielen Dank und tschüss. Die News.
Das war es mal wieder. Die Brokerwahl 2021 ist Geschichte, die Preisträger ausgezeichnet. Und erstmals hat brokervergleich.de die Kryptobörse des Jahres ausgezeichnet. Parallel dazu gab es auch erstmals eine Umfrage zum Anlageverhalten im Bereich der Kryptowährung. Daran haben 2.306 Kunden der entsprechenden Plattform teilgenommen. Was kam dabei heraus? Unter anderem, dass 9 von 10 Teilnehmern bzw. Anleger bei Kryptobörsen Männer sind. Wer hätte es gedacht? Nämlich 88,38%. Der Anteil an Frauen lag bei 10,19%. Gehandelt wird, wenig überraschend, meist mit Bitcoin. Fast 82% landen die bekannteste Kryptowährung, wenn es darum ging, auf welchen Coin sie setzen. Dahinter kamen zunächst die üblichen Verdächtigen. Das heißt Ethereum mit fast 77%, Ripple mit 46% und Litecoin mit 32%. Unter Sonstiges liefen 45%. Mehrfachnennungen waren natürlich möglich. Wie bei den meisten anderen Anlagen sind die Deutschen beim Handel mit Kryptos eher zurückhaltend, was ihr Engagement betrifft. Bis zu 10 Handelsaktivitäten pro Jahr bzw. maximal 25 Order im Jahr führen etwas mehr als 64% der Anleger durch. Nur etwa jeder Dritte handelt 50 Mal oder mehr im Jahr. Spannender dürfte die Antwort auf die Frage gewesen sein, warum Leute mit Kryptowährungen überhaupt handeln. Am häufigsten nannten die Teilnehmer der Umfrage zum langfristigen Vermögensaufbau. Mit 65% wurde diese Antwort am meisten angekreuzt. Das bestätigt die These, dass Bitcoin und Co. für Anleger idealerweise nur eine Beimischung sind. Wer hier all in geht, ist wohl selber schuld. Interessant, dritthäufigste Antwort war allgemeines Interesse an technischen Neuerungen. Die Innovativen, die ein paar Euro mit den Worten "Schauen wir mal" investieren. Fast hätte ich Platz Nummer 2 vergessen, mit rund 52%. Diese kaufen Kryptowährungen als Spekulationsobjekt. Auf den Rängen 4 bis 6 folgen die Unabhängigkeit von Banken, die Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle und die Absicherung vor Inflation. Kaum eine Rolle spielt für die Anleger die Bezahlfunktion mit Bitcoin und Co. Nur etwa jeder Zehnte nutzt diese. Letzte Frage unserer Umfrage war, ob Kunden Coinstaking nutzen. Überwiegende Antwort mit über 80%? Nein. Wer mehr wissen will, alle Ergebnisse und die Testsieger finden sich unter brokervergleich.de/brokerwahl. Das war's mal wieder. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.